Missing Link Original.
Die Dunkelkammer. Der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ.
Herzlich willkommen zur 182. Ausgabe der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbosch und in der heutigen Folge geht es ein weiteres Mal um die Freimaurerei. Ich hatte in der Ausgabe Nummer 170 einen langjährigen und jetzt ehemaligen Freimaurer zu Gast, der zugleich mein Cousin ist, Peter Gneiger. Er ist Oberösterreicher und lebt in Salzburg, wo er bei den Salzburger Nachrichten als Redakteur arbeitet. Ja, Peter hat eine der seltenen Innenansichten einer Freimaurerloge ermöglicht, in dem Fall einer Salzburger Loge, die zur sogenannten englischen Freimaurerei gehört. Ja, dann gibt es auch noch die französische Freimaurerei und einer der wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden Strömungen ist der Umgang mit Frauen. Ja, unser Gespräch Mitte April hat einige Reaktionen gezeitigt, auf die will ich heute eingehen. Ich bin dabei nicht allein. Peter Gneiger steht ein weiteres Mal zur Verfügung. Und bevor ich gleich zu ihm schalte, noch ein kleiner Ausflug in eigener Sache. Am Freitag, den 13. Juni, veranstaltet das Podcast-Netzwerk Missing Link, in dem ja die Dunkelkammer auch produziert und vermarktet wird, ein gar nicht so kleines und jedenfalls feines Podcast-Festival. Und zwar die Missing Link Podcast-Nacht. Ja, genauer im 4. Wiener Gemeindebezirk und da im Ehrbar-Saal. Ja, schöner Name für einen Ort, Ehrbar-Saal. Ja, wobei Podcast-Nacht, wir fangen ja eh schon um 16.30 Uhr an und bespielen dann die Bühne bis jedenfalls 23 Uhr. Ja, und da sind dann nacheinander ziemlich sehr gute Podcast-Formate und Hosts zu hören und zu sehen. Ja, als da wären Anneliese Rohrer und Patrick Budgen mit ihrem Podcast Rohrer bei Budgen, dann Peter Hayek und Michael Stebeck mit ihrem Podcast Das Orakel. Dann noch Beatrice Frasel mit ihrem Podcast Große Töchter. Ja, und auch die Schwestern-Podcasts, ganz offen gesagt, und die Dunkelkammer werden Abordnungen schicken. Ja, für herzeigbare Gesprächspartner auf der Bühne wird gesorgt sein. Zu essen und zu trinken gibt es auch. Ja, ich lehne mich jetzt nicht sehr weit aus dem Fenster, wenn ich sage, es gibt langweiligere Arten, einen Freitag, den 13. zu verbringen. Wie gesagt, Missing Link Podcast Nacht am 13. Juni im Ehrbar-Saal im 4. Wiener Gemeindebezirk ab 16.30 Uhr. Kommt zahlreich. Karten gibt es online auf www.podcastnacht.at. Ja, und für unsere Abonnentinnen und Mitglieder bei Apple Podcasts und Steady wird es wieder Freikarten geben. Mehr dazu demnächst. Zum heutigen Thema, die Freimaurerei und einige offene Fragen. Aus Salzburg zugeschaltet ist jetzt wieder Peter Gneiger. Hallo Peter.
Hallo Nick, danke für die Einladung nochmal.
Ja, Peter, danke auch für deine Zeit. Wir reden heute über Reaktionen auf unser Gespräch Mitte April. Da ist einiges zusammengekommen von Hörerinnen und Hörern der Dunkelkammer. Bevor wir das aber machen, erzähl doch du mal, welche Reaktionen du bekommen hast.
Ja, von meiner Seite her ist eigentlich sehr viel gekommen, erstaunlicherweise, obwohl es ein Geheimbund ist, der sich an mich gewendet hat. Es waren aber so die quasi einfachen Mitglieder der ersten drei Grade unterschiedlichster Art, haben sich da die Leute gemeldet. Prinzipiell war mir wichtig, es hat eigentlich jeder gesagt, na, inhaltlich ist sicher alles genau so richtig, wie ich es gesagt habe. Der Grund hin war prinzipiell dann auch bei allen Wohlmeinenden, man tut es, aber nicht, dass man so etwas sagt und da habe ich halt eine andere Meinung. Es ist so, dass da die Wortmeldungen sehr skurril waren auf unterschiedlichste Art und Weise. Da ist zum Beispiel, ich fange vielleicht mit dem Skurrilsten an, das war ein Freimaurer, der sitzt offensichtlich in Innsbruck, der hat mal den Originaleid aus dem Ritualhaus kopiert, anonym adressiert an die Redaktion der Salzburger Nachrichten und da von eine Zahlenkombination auf den Umschlag draußen draufgeschrieben, wo sie zuerst gar nicht lesen können, hat dann gedacht, aha, aber lustig von rechts nach links gelesen, heißt es Renegat. Also da habe ich schon gewusst, jetzt wird's lustig, der Absender war dann Singerstraße 6 Wien, obwohl er in Innsbruck abgestempelt wurde und das war so ein bisschen so ausgeschaut wie diese Schwurbelbriefe, die man in der Redaktion öfter mal kriegt von seltsamen Menschen. Ja, und der hat halt dann mich quasi des Meineids bezichtigt und beschimpft. Und geschrieben, ich möge doch bitte bei meinen Speckknödeln bleiben, weil in der gleichen Woche habe ich eine Geschichte über Stinkerknödel geschrieben in den Salzburger Nachrichten, wo ich einer afghanischen Flüchtlingsfamilie helfen wollte, einen gastronomischen Staat in ein Gasthaus hinzulegen. Ja, das werde ich dann den Ratschlag gerne befolgen. Ich werde jetzt mehr oder immer noch weiterhin aktiv, wie wir im Tempel immer so schön sagen, wie hier, im Tempel durch das Wort, im Leben durch die Tat oder wie ich gesagt habe, ich bleibe bei der Tat, das Wort ist mir da egal. Sonst ist interessant gewesen, ein sehr bekannter Bruder hat mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt, mit dem ich eigentlich immer gut ausgekommen bin. Künstler eigentlich relativ unverdächtig, der mich immer beraten hat und gesagt hat, ich soll unbedingt das machen. Jetzt ist ihm aber das doch zu feminin geworden. Jetzt hat er mir hergeschrieben, ich hätte zu viel feminine Energie und ich solle mich deshalb therapieren lassen. Das war vielleicht die originellste Wortmeldung aus der Kraunsteingasse. Und ansonsten waren eigentlich sehr viel positive Nachrichten. Und ich habe jetzt in Wien sehr viele Brüder kennengelernt, die ich vorher gar nicht kannte, die mich netterweise jetzt, oder ich weiß nicht, ob ich es überhaupt will, mit Informationen versorgen, wer zum Beispiel gerade auf der Tafel der Suchenden hängt. War das habe ich letztes Mal vergessen, dir zu erzählen. Es sind immer sehr viele hochrangige Polizisten bei den Freimaurer dabei und da hängt wieder ein sehr interessanter derzeit.
Ein neuer?
Ein neuer, ja.
Ein leitender Polizeibeamter.
Ja, ich werde jetzt wie hast du damals in der ZIP 2 gesagt, ich werde in der erfolgreichsten Podcast-Sendung Österreichs jetzt sicher nicht den Namen nennen. Und es ist einer, der dir auch schon untergekommen ist und anderen investigativen Journalisten.
Ich glaube zu wissen, von wem die Rede ist. Mhm. Aber ich habe ja damals schon gesagt, es sei ja jedem unbenommen, dabei zu sein. Genau. Wir haben ja da nicht jetzt mit dem Finger auf einzelne Personen gezeigt, sondern versucht, eine Struktur nachzuzeichnen, das Selbstverständnis einer Gruppierung von Leuten zu beleuchten. Die aber offenbar also nicht so wohlmeinend sind, wie es die hohen Prinzipien der Freimaurerei eigentlich festlegen. So also Renegat heißt ja übersetzt Abweichler, Abtrünniger. Mhm. Also da wollte dir offenbar jemand was ausrichten mit vollem Namen?
Nein, natürlich nicht anonym. Was skurril ist, und da hat der Freimaurer offenbar auch nicht richtig etwas verstanden, wie er sich zu verstellen hat, weil es heißt ja immer, man darf über Politik und Religion in der Freimaurerei nicht reden. Und die offizielle Definition eines Renegaten ist, wenn er seine Religion oder seine politische Gesinnung ändert. Also Karl Marx war Renegat oder Jesus war Renegat, kann man sagen. Martin Luther war auch Renegat. Also für eine Vereinigung, die sagt, dass sie mit Politik und Religion nichts am Schurz hat, ist es fast ein bisschen selbstentlarvend, wenn man den Mitgliedern nicht erlaubt, ihr Denken zu ändern.
Aber so grosso modo gibt es da eine Innensicht und eine Außensicht. Also wir haben Kritik bekommen, auf die gehen wir heute noch ein. Mhm. Wir haben aber auch viel quasi Interesse bekommen. Es wurde auch rege gehört von Leuten, die nicht dabei sind. Und von Freimaurern selber kam eigentlich wenig Wohlwollendes. Zumindest ist es nicht zu mir durchgedrungen. Also ja. Du bist ein Verräter und ich habe meinen Job nicht richtig gemacht. Das war so die im Prinzip zusammengefasst. Mhm. Die Botschaft derer, die da dabei sind. Ich möchte vielleicht, ich möchte mir selber, dir auch etwas vorhalten, eine Reaktion von Hörerin Marie-Therese, die hat mir mit ihrem Mail einen schmerzhaften Erkenntnisgewinn beschert. Sie hat mich nämlich darauf hingewiesen, dass ich in meiner Einleitung den Begriff Mauscheln verwendet habe und der sei antisemitisch konnotiert. Ja, und das ist leider vollkommen richtig. Ich habe das schlicht nicht gewusst. Ja, jetzt gelernt und
nicht, ja.
verinnerlicht. Marie-Therese schreibt allerdings auch, dass letztlich unser gesamtes Gespräch alle antisemitischen Ressentiments nährt, die sowohl Linke wie Rechte hätten und verbreiten würden. Und damit bin ich nun wirklich nicht einverstanden, weil also in unserer Geschichte ging es mit keinem Wort um Herkunft oder um Religionszugehörigkeit. Wir haben uns über eine Gruppe von mehr oder weniger einflussreichen Leuten aus allen Ecken der Gesellschaft unterhalten, die sich hohen Idealen verschreibt, aber sich dann nicht oder nur bedingt daran hält. Und abgesehen davon, Peter, nach meiner Erinnerung nach hast du ja davon erzählt, dass die Freimaurerei in Österreich so zunehmend nach rechts abdriftet.
Richtig, richtig,
oder
ja.
Täusche ich mich?
Das ist vollkommen richtig und da kann ich gleich vielleicht ein paar, du hast mir ein paar Reaktionen schon geschickt, kann ich vielleicht gleich zwei, drei Fliegen mit einer Klatsche beantworten. Also erstens der Vorwurf des Antisemitismus, Mauschelei wusste ich auch nicht, ich habe das selber nachschauen müssen, das ist schon sehr alt, das Wort. Es ist nicht so wie sich brausen gehen durch den Rost fallen, das sind grausige Wörter aus der KZ-Zeit, das ist mir bewusst schon länger, dass man da aufpassen muss, dass man sowas auf gar keinen Fall journalistisch verbreitet auch. Mauschelei, das kommt aus dem 17. Jahrhundert sogar, habe ich gelesen. Und hat aber doch diesen Geruch gehabt, so ja, jüdischer, interner Handel und so. Und es ist aber so, dass die Freimaurerei in Österreich erstaunlicherweise ja in Europa, wahrscheinlich auch weltweit, am allerlängsten antisemitisch geblieben ist. Also Juden durften in Frankreich von Beginn an aufgenommen werden, 1700 irgendwas, und in England und in Holland und in Deutschland schon noch lange nicht und in Österreich noch viel länger nicht. Also die haben Juden von der Tür verwiesen, wie sie heute irreguläre französische Freimaurer verweisen. Die Struktur der österreichischen Grusel-Loge ist sowieso sehr recht strukturiert. Also, und es hat ja einen, und das ist vielleicht, wenn ich da die Frage mitbeantworten darf, von Freimaurer, die du dann als Nächste gestellt hättest, warum man das so lange nicht wissen kann, weil die Freimaurerei vor 15 Jahren eine ganz andere war, wie sie sich mir gezeigt hat. Ich bin von Alexander Giese, die meisten Hörer werden ihn kennen, ORF-Fernsehjournalist, und der war lange Großmeister der Freimaurer. Den habe ich 2 Tage besuchen dürfen, bevor ich aufgenommen wurde, als ich für mein Buch recherchiert habe, mächtig männlich mysteriös, da war ich 2 Tage in seinem Zweitwohnsitz in Scherding, oberhalb des Inns, und ein unfassbares Erlebnis gewesen, diesen hochintelligenten Menschen lauschen zu dürfen. Das war für mich die Freimaurerei, war Alexander Giese. Dann ist einmal der Hugo Bortisch dazugekommen, der hat mich auch sehr beeindruckt. Ich bin auf dieser Schiene, habe ich die Freimaurerei entdeckt und habe im Laufe der Jahre immer mehr gemerkt, also, und die haben mich schon gewarnt damals, Peter, pass auf, es kommen immer mehr Rechte. Sie haben auch immer die Angst gehabt, dass der Haider FPÖ-Mitglieder einschleust, so vielleicht auch zu Recht oder auch zu Unrecht. Ich rede mit dir auch gerne, ist ja kein Problem. Und das ist gekippt. Dieser eher linke Touch, deswegen habe ich mit diesen vielen Politikern in Wien, die SPÖ-Mitglied sind, überhaupt kein Bauch, wie weil die Stadt wenigstens vernünftig regiert wird. Und ich glaube, die haben selber hoffentlich die größeren Bauchschmerzen, wenn sie sehen, wie sie ihr Bund weiterentwickelt, weil, naja, es wird immer rechter und immer dunkler in der Großloge.
Also jedenfalls war es und ist es mir ein Anliegen, das nicht in eine bestimmte politische Richtung zu denken, sondern ja, einfach nur über Sachen zu sprechen, natürlich, über die man sonst ja wenig weiß.
Ja.
Norbert hat mir geschrieben, er ist selbst ein Freimaurer. Er schreibt unter anderem, dass ich ironischerweise genau das gemacht hätte, was ich der Freimaurerei vorwerfen würde, Freundelwirtschaft nämlich, weil ich ein Familienmitglied interviewt hätte. Also nein, das ehrlicherweise, das sehe ich jetzt so überhaupt nicht. Ich meine, Peter und ich haben uns hier ja nicht still und leise zum beiderseitigen Vorteil ausgemacht. Wir haben vielmehr genau das schaffen wollen, was Freundelwirtschaft niemals schaffen will, Transparenz nämlich. Norbert hat mir ein sehr langes Mail geschrieben, in dem er einiges beanstandet. Wir hätten jede Menge Klischees über die Freimaurerei bedient, die hätten wir uns sparen können. Ebenso das Witzeln über Rituale. Ich zitiere, Rituale haben wir sehr viel in unserem Leben, weil sie für Gruppen ihr Selbstverständnis und ihr Zusammengehörigkeitsgefühl wichtig sind. Wir haben Rituale in allen Religionsgemeinschaften, in Sportvereinen, in Parteien, in Freundeskreisen, in Familien und wenig überraschend auch in der Freimaurerei. Ich hielt es für lohnender, über die Funktion von Ritualen nachzudenken und dabei positive und negative Aspekte herauszuarbeiten. Das würde im Sinne der Aufklärung mehr Sinn machen. Zitat Ende. Ja, Peter, Stichwort Rituale, reden wir doch gleich darüber. Ich nehme dazu noch eine Frage von Hörerin Gertrud mit. Sie schreibt, du hättest die Freimaurerei mit einem Verein für Selbstverletzung genannt und sie möchte gerne wissen, was damit gemeint sei.
Ja, das ist ganz einfach. Ich bin auf das auch erst gekommen. Ich habe mir hat ein Bruder, ein Künstler, der mit mir dann den Bund verlassen hat. Ich war nicht der Einzige in der letzten Zeit. Da haben einige, würde ich mal sagen, kreative Geister so schnell haben dieses Schiff verlassen. Das mit der Selbstverletzung ist ganz schnell erklärt, obwohl ganz schnell eigentlich nicht. Eben dadurch, dass ich mich mit dem Ritual jetzt mit einer Neuropsychologin auseinandergesetzt habe, auch für eine Wissenschaftsgeschichte in den Salzburger Nachrichten, die vor circa 3 Wochen erschienen ist. Da sind sie dann ganz, ganz aufgeschreckt gewesen, weil da habe ich das mit der Selbstverletzung noch gar nicht beschrieben. Das mache ich bei dir jetzt das erste Mal. Man darf sich im Tempel im ersten Grad nur dann bewegen, hat da jetzt wieder hinzugefügt, kein Geheimnis. Ich habe dir Karikaturen aus Frankreich geschickt und eine von einem österreichischen Karikaturisten, was damit gemeint ist. Es ist öffentlich. Man hat sich die flache Hand wie einen Säbel an den Hals zu halten, sonst darfst du dich nicht bewegen im Tempel. Das hat den Sinn, dass dir gesagt wird bei der Aufnahme, das ist dieses Zeichen, in dem du gehen musst, weil du drückst damit aus, eher schneide ich mir die Kehle durch, als dass ich ein Geheimnis verrate. Also und du darfst da in einen bestimmten Schritt hineingehen, du musst quasi dieses scharfe Messer, das deine Hand darstellt, an deiner Kehle halten. Und dann musst du dann wie eine Maschine reingehen, immer nur geradeaus. Du darfst nicht umdrehen im Tempel und du darfst nur im rechten Winkel abbiegen. Also wie schlimmer als am Flughafen im Gatter, also wenn man zur Passkontrolle muss oder sonst irgendwo hin. Wenn du was vergessen hast, aufs Klo musst, musst du im rechten Winkel den ganzen Tempel durchlaufen und wieder raus und neu reingehen. Das ist nicht einmal am Flughafen bei der Sicherheitskontrolle so. Dann, wenn du sprichst im Tempel, musst du immer das symbolische Messer an die Gurgel setzen und du musst es immer so tun, als ob du dir die Gurgel durchschneidest. Wenn du fertig bist, dann kannst du dich wieder hinsetzen. Das kann man aushalten, muss man nicht. Ich habe es theoretisch, glaube ich, nicht gut ausgehalten. Ich habe es ja ganz selten gemacht, weil ich war ein kleiner Musikmeister und dann war ich erst der Aufseher, da muss ich das Ritual nicht mitmachen. Da bin ich quasi ein Bespaßungsorgan bei diesen Tempelarbeiten. Ich habe mir dann meistens die 16 Jahre immer nur angeschaut und selten aktiv, also als Aufseher schon, aber du hast einen Hammer in der Hand und musst dir nicht die Gurgel durchschneiden. Im zweiten Grad tut man so, als ob man sich das Herz rausreißt. Im dritten Grad tut man so, als ob man seinen Körper in 2 Hälften schneidet. Alles kein Geheimnis, liebe ehemalige Brüder, keine Schnappatmung kriegen. Es ist alles schon in Büchern 1780 veröffentlicht worden. Man muss es nur lesen und es gibt kein Geheimnis in in Österreich vielleicht schon, weil die Österreicher nie die anderen besuchen, kommt man vor. In Frankreich weiß das jeder. Das ist eine
Peter, ich muss da einhaken. Erwachsene Menschen stehen in einem Raum und halten sich stilisiert quasi ein Messer mit der Hand stilisiert an die Gurgel.
Ja.
Und verharren dort dann auch so?
Ja, natürlich. Sie dürfen im Tempel nicht stehen oder gehen, ohne dieses symbolische Messer an der Gurgel zu haben.
Sie dürfen, wie jetzt? Wenn du aufs Klo gehst, hast du eine Hand immer an der Gurgel?
Genau, nein. Ja. Also wenn du aus dem Tempel draußen bist, kannst du die Hand von der Gurgel nehmen. Also, dann ziehst du wieder ab vor dem Meister vom Stuhl, bevor du rausgehst und machst das nächste Mal deinen Gurgelschnitt. Ich habe mir zu einem Bruder gesagt, irgendwie weiß ich nicht, vielleicht machen wir eine IS-Loge. Also mir, das ist ein ziemlich, ja, wenn das das Ritual ist, das es zu hinterfragen gilt, gerne. Und ich habe das Aufnahmeritual zum Beispiel mit einer Neuropsychologin hinterfragt und auf das kann ich nachher, wenn du später willst, detailliert eingehen. Das haben wir auch schon veröffentlicht in den Salzburger Nachrichten. Weil da sieht man dann, es ist eigentlich sehr manipulativ. Und das sage nicht ich, das sagt eine Wissenschaftlerin. Die Frau Dr. Magister Ulrike Kippler hat das analysiert, ganz sachlich nüchtern.
Der zweite Punkt, der daran anschließt, abgesehen von dieser ritualisierten Handlung, ist die Frage, um welche Art von Geheimnissen geht es denn da? Also, oder anders gefragt, wieso reicht es nicht, dass man sagt, bitte, was wir hier im Raum besprechen, bleibt im Raum, weil das sind Vertraulichkeitsregeln. Ja. Also das wäre jetzt noch nichts Besonderes. Welche Geheimnisse werden denn da bewahrt?
Es gibt die schwammige Formulierung, die immer gesagt wird, die Freimaurerei hat keine Geheimnisse, sie ist ein Geheimnis und das kann jeder nur für sich erfassen. Das ist ja wie ein Kalenderspruch eigentlich. Oh, eh? Oder brauche ich das den Verein überhaupt auch nicht? Es gibt ein Geheimzeichen, Geheimwörter, das ist aber mittelalterliche Firlefanz. Also mir hat ein Hörer der in der Dunkelkammer geschrieben, ich habe den Vergleich sehr lustig gefunden und eigentlich nicht lustig, war er traurig, aber wahr erscheint, das ist doch Scientology aus dem Mittelalter. Da habe ich mir da ups und gesagt, ja, warum sind die alle so, die unteren Grade alle so böse und die von den Höheren, die haben offiziell eh nichts, das kann sich ja jeder über den Presserat melden, bei dem muss ich in die Salzburger Nachrichten schreiben. Aber ich hab halt jetzt 15 Jahre lang Dokumente gesammelt und selbst das alles gesehen und ich weiß, was da ist und ich weiß auch, ich habe mir am Schluss gesehen, ich habe einmal gesagt, es erinnert mich an des Kaisers neue Kleider vom war das von Gottfried Keller, glaube ich. Ich bin halt der kleine Bub gewesen, der gesagt hat, die haben ja nackt, die haben ja nichts. Und flippen aus wegen einem Schurz bei einer Arbeit mit einer liberalen Loge, was dann diesen Wirbel vom letzten Mal im Podcast Teil 1 nachzuhören verursacht hat. Das war da ein riesengroßer Kindergarten. Und übrigens auch, war nicht despektierlich gemeint, aber das Aufnahmeritual zum Beispiel, wo das Wort blinde Kuhspiel dann veranstaltet wird, was man blind mit Augenbinde durch den Tempel geführt wird, hat die Neuropsychologin auch verglichen mit, das sind so Übergangsrituale, eben wie im Kindergarten, in der Volksschule, bei einer Hochzeit oder so. Die hat das alles jeden einzelnen Schritt sehr gut analysiert und das erklärt auch den Zusammenhalt dieser Gruppe. Das ist Ritual. Also, du kannst dem lieben Norbert ausrichten, wir haben sehr intensiv neuropsychologisch, also nicht ich, sondern eine Neuropsychologin, die das sicher besser kann als ich und vor allem wahrscheinlich auch als er. Die hat das analysiert und hat zu sehr interessanten Erkenntnissen gekommen. Das nennt man Affektkodierung, was da passiert, um das schon vorauszuschicken.
Des Kaisers neue Kleider ist von Hans-Christian Andersen.
Das hast du sicher gegoogelt nebenbei.
Selbstverständlich habe ich das gemacht.
Ja, danke,
ich habe
mir
nur gehofft, dass du lange, genug, gesagt, dass du lange genug redest, damit ich das unerkannt tun kann, ja. Um anschließend mit meinem KI-generierten Wissen zu prahlen. ich habe noch eine Frage zur Geheimnisträgerei. Also jetzt du hast ja jetzt formell gegen alle diese Regeln aber doch verstoßen. Also ich meine, ich nehme an, du bist auch mal gestanden irgendwo in einem Raum und hast dir stilisiert ein Messer an den eigenen Hals gehalten und gelobt, Geheimnisse zu bewahren.
Ja, das Messer da noch nicht.
Einmal wirst du schon gemacht haben, oder?
Ich hab das geschworen und das ist ja das, was ich sehr interessant finden würde. Ich glaube nicht, dass dieser Schwur, erstens ist ja die Freimaurerei, sagt er selber, keine Religion, aber sie schwört auf die Bibel, was sehr lustig ist. Das zweite ist, du schwörst ja auf eine Konstitution, die dir vorher nicht zum Lesen gegeben wurde. Also das kriegst du, nachdem du geschworen hast, die Leute sind einfach alle geil, dass dazukommen und würden auf alles schwören. Die würden auf, weiß ich nicht, aufs Kamasutra schwören, was vielleicht mehr Sinn macht im Endeffekt nachher. Aber da haben's, und der Zucker, also bis du dorthin kommst, dass du das schwören darfst endlich, da haben sie vorher dreiviertel Stunde in einen schwarzen Raum gesperrt mit einem Totenschädel und dem sogenannten schrecklichen Bruder, der hinter dir sitzt. mit einer schwarzen Kapuze und wie ein Kuckucksklan auf schwarz mit einem riesigen Schwert in der Hand. Ich meine, der tut ja nicht wirklich was, aber das Setting ist schon gut mit der Kerze. Du wirst einmal weichkocht, dann kriegst du eine Augenbinde aufgesetzt. Und dann wirst du blind dreiviertel Stunde durch den, dann kann ich gleich zu dem kommen mit dieser Analyse von der Neuropsychologin. Also das erste ist Isolation in der Dunkelheit. Du sperrst in eine dunkle Kammer und da sollst du einfach deine drei Fragen beantworten, so Pseudo-Fragen. Und dann kommt die Desorientierung. Du wirst wie beim blinden Kuhspiel mit einer schwarzen Binde durch den Tempel geführt und da wollen die Brüder, und das ist so, es wird auch jeder bestätigt, das gefällt ihnen, da haben die Leute schon ein bisschen weich gekocht, weil die wissen, was ihnen passiert. Die stehen da wirklich unter Stress, die Menschen. Ich bin damals witzigerweise nicht unter Stress gestanden, bei mir haben sie einen Fehler gemacht. Ich habe da immer ein bisschen ausgesehen bei der Binde, die ist immer falsch aufgesetzt worden. Also ich habe immer gesehen, wer da sitzt und wo ich gehe. Und ich habe mir schon gedacht, ah, der ist auch dabei, das war, und so. Und nicht einmal der Bruder gesagt, du warst überhaupt nicht ängstlich, das war, das hat ihnen gar nicht so taugt, weil sie hätten sich erwartet, dass ich da ein bisschen mehr zittert oder mehr schwitze oder sowas. Wenn man das sieht, dann geht das einmal diese Affektkodierung schon mal ab eigentlich. Und dann wirst du kurz einmal, da kriegst du das kleine Licht, da wirst du dann mit Degen bedroht. Das ist für den Geheimnisverrat. Ich habe bis heute kein Geheimnis erfahren, das irgendwie ein Geheimnis wäre, außer das Kasperltheater selbst, das schon 100-mal veröffentlicht wurde. Und dann wird es wieder ganz dunkel und dann hast du eben am Schluss, und das haben die Franzosen auch witzig gezeichnet in den Karikaturenheft von Charlie Hebdo, das ich dir geschickt habe, mit dieser Pyrolampe, die es dann nachher ins Gesicht halten, also so da wusch, und jetzt hast du das große Licht und da beidelst du gescheit her, dank, weiß ich nicht, Edison. Und dann wirst du, nachdem, dass du, und dann schwörst du halt dann, also mehr verschwitzt und immer noch blind, du hast immer noch beim Schwören, hast immer noch die Binde drauf und schwörst auf ein Buch, das du nicht sägst und das du nicht kennst. Und dann kommt das aber, dann sägst du und nimmst die Kette auf und dieser herzliche Empfang, das verbindet ungemein, das ist logisch. Also wenn du das jetzt dann eineinhalb Stunden durchgemacht hast, wie ein Fußballmatch, wo du herbeitelt worden bist, mit Bedrohung, mit Isolierung, mit Desorientierung und dann mit einem herzlichen Willkommen, alle streuen die auch und sagen, du bist jetzt einer von uns. Ja, und das ist halt dann diese Affektkodierung laut der Neuropsychologin, die sehr wirksam ist natürlich und die im Alltag Rituale wirken natürlich. Und da ist die Wirkung des Aufnahmerituals, ist einfach durch einen Menschen so beim Ritual zu verwirren, unter Druck zu setzen, dass er noch einfach umso erleichterter in diese Gruppe sich einfügt. Und dann hat er das durchgemacht, wenn der Nächste kommt. Heißt es ja immer, richtig schön ist das Ritual erst, wenn man sagt, wenn der Nächste dran ist. Ja, ist eh so, ist immer, wenn es dann durchstolpern, nichts sehen und das muss einem halt gefallen. Mir hat das eigentlich nicht gefallen, wenn ich sehe, wie einer Angst hat. Und da hat jeder einen Stress.
Ja, aber Peter, ich verstehe es jetzt immer noch nicht. Es gibt quasi eine gewisse Intensität im Zuge dieser Aufnahme, die dann auch für eine zusätzliche Verbindung sorgt, soll sein. Aber du bist ja das beste Beispiel dafür. Bei dir hat ja diese Form von Sozialisierung offenbar auf Dauer nicht gut funktioniert. Und was bringen diese Schwüre alle? Ich verstehe immer noch nicht, auf was genau man da eingeschworen werden soll. Weil dem Grunde nach geht es ja dann nur um gute Sachen. Ja. Also dem Grunde nach präsentiert sich das ja wie ein Debattierclub, der über wichtige Dinge nachdenkt und dabei versucht, gute Ideen quasi entstehen zu lassen und das auch zu leben. So, bis hierhin ist das ja völlig harmlos. Also wozu braucht es deines Erachtens diese Intensität, die dann im Zuge diese Form von Riten.
Ja, man verkauft halt diesen Ritus, ich glaube, das ist ganz einfach, man verkauft diesen Ritus als das Geheimnis, das eigentlich keines mehr ist, aber du musst da dem Freimaurer irgendwas geben, wo er glaubt, er ist ein Auserwählter. Erstaunlicherweise sind er da in den ersten drei Graden, das ist ganz interessant, weil es wundert mich eigentlich, dass Mir hat einmal jetzt ein anderer Bruder gesagt, was das Blöde ist, die das betrifft, die Großloge und die in der Hochgrade, die ist das sowieso wurscht, was wir da reden. Denen ist das vollkommen bovidel. Das Einzige, was da jetzt dann ein Problem sein kann, ist, dass sie die eh lieb sind, die einfach diese Nähe suchen, diese zweiwöchigen Treffen, dass sie die beleidigt fühlen, wenn man das lächerlich macht. Jetzt ist es aber leider Gottes so, dass ich nicht anders kann. Also, ich bin ein Renegat, zitiere Luther. Hier stehe ich und kann nicht anders. Ich kann nicht anders, als dass ich sage, es ist einfach, dieses System ist aus meiner Sicht, so war ich 16 Jahre dabei und ich war lange gern dabei, weil ich, wie gesagt, andere Informationen gehabt habe, jahrelang. Andere Leute, die mich da begleitet haben auf diesem Weg, ich habe sie genannt, von Giese, vor allem auch zum Thema Antisemitismus noch. Rudi Gelbart, der hat das KZ Theresienstadt überlebt, das war ein väterlicher Freund und Begleiter von mir, also als Freimaurer. Ich habe ihn geliebt und ich habe sogar mit ihm gemeint, also für ihn eine Veranstaltung im SN, so in Salzburg organisiert, dass er seinen Film Der Mann auf dem Balkon zeigen kann und dann eine Podiumsdiskussion, dass wir diesen Wahnsinn des Antisemitismus gemeinsam angeprangert haben. Und deswegen ist es doppelt lustig, dass er vielleicht dir und mir Vorwurf von antisemitischen Tendenzen gemacht werden könnte, weil wir beide mehr als unverdächtig sind. Und ich habe Rudi Gelbart bis zum Schluss, kurz vor seinem Tod im Maimonides Pflegeheim noch besucht. Also es waren wunderbare Menschen und die haben mir an das Gute dieses Vereins glauben lassen. Die haben mir immer gewarnt vor so Krämerseelen, die da überhand nehmen. Und ja, aber das mit dem Ritual ist auf Dauer eigentlich nicht das, was man sich wünschen kann oder soll. Also sie müssen das, glaube ich, auch mal irgendwie aus medizinischer Sicht überprüfen, ob das wirklich. Sie haben mal so, glaube ich, mal so eine Checklist gemacht. Man soll bei der Aufnahme die Degen nicht mehr auf die Augen richten, sondern so hoch oder so halten, weil dann ist die Bedrohung zu groß, dass sie der wirklich fürcht. Also sie denken da offensichtlich schon drauf, aber das Ritual ist 300 Jahre alt. Unverändert und es ist ein mittelalterlicher Mummenschanz, der aber funktioniert und er ist ein paramilitärischer Mummenschanz, das muss man auch sagen. Du hast das letzte Mal diese ganzen Titel aufgezählt, das kommt ja alles aus dem militärischen Bereich und so funktionieren die Leute dann auch. Und ich habe jetzt für mich, also mein Bild ist, es gibt das masonische Pflaster, das schwarz-weiße, schaut aus wie ein Schachbrett. Da sagt der Freimaurer, ja, das ist Helligkeit und Dunkelheit und Sonne, Mond, das kann man alles sehr esoterisch beschreiben, aber nein, es ist für mich schon ein Schachbrett und die ersten drei Grade sind einfach die Bauern, die wie im Tempel immer nur geradeaus dürfen, nie umdrehen, nur bestimmte ganz eingeschränkte Bewegungsfreiheit haben und da hängt es an die anderen Grade. Ich habe mir dann gedacht, so im 14. Grad bin ich vielleicht ein Springer. Dann hast du Türme, Läufer, König, Dame, die dürfen im Tempel alles. Da gehen dann einfach rein, sitzen sie hier und sagen, na, ist schon ein Ritual dann auch noch, aber die Selbstverletzung ist vorbei nach dem dritten Grad. Und wer im dritten Grad ist, der schneidet sie halt in der Mitte durch, wenn er reingeht. Wer im zweiten ist, reißt das Herz aus und wer im ersten ist, schneidet sie die Gurgel durch. Und wenn man das so sieht und ich bin da so weit symbolisch schon beeinflussbar, dass ich das dann so gesehen habe und es hat mich dann angewidert und ich habe mir gedacht, nein, das ist nicht meine Freizeitgestaltung, das Ritual.
Ich kenne auch Leute, die versichern einander per Handschlag Vertraulichkeit und das reicht auch.
Ja, da gibt es ja einen bestimmten Freimaurerischen, der ist ja auch nicht normal.
Hörerin Eva fragt, ob die Mitgliedschaft bei einer Loge eigentlich etwas kostet. Also zahlt man da quasi einen Mitgliedsbeitrag?
Das ist ja sowieso ein weites Feld. Man zahlt einen Mitgliedsbeitrag, das haben wir eigentlich schon besprochen beim letzten Mal, der bei mir 70 Euro, glaube ich, ungefähr im Monat ist. Ich habe aber vergessen hinzuzusagen, dazu hast du eine Aufnahmegebühr von ca. 800 Euro und bei jeder Vorrückung in der nächsten Karte hast du da eine Gebühr, die ja, glaube ich, bei 800 Euro liegt. Ich habe jetzt einmal ausgerechnet, in den ersten drei Jahren wirft jeder Freimaurer insgesamt einmal 5.000 Euro ab. Also zwei Drittel davon für die eigene Loge und die Großloge kriegt da, glaube ich, ein Drittel davon, von diesem Betrag für Verwaltungsarbeiten. Ja, keine Ahnung, für was, wie die noch die Motto, ich weiß nicht, wo war meine Leistung, weil ich glaube, die Großloge braucht die Logen brauchen die Großloge sicher nicht.
Kann man aber nicht von der Steuer absetzen.
Das weiß Nein. ich nicht. Ich weiß nur, was,
Nein, kann man nicht.
Was ich gesehen habe, das habe ich bei der Geschichte über Frauenfeindlichkeit bei den Freimaurern in den Salzburger Nachrichten gefunden. Das war skurril. Es hat in Deutschland eine Loge gegeben, die hat, die wollte gemeinnützig werden, aus steuerlichen Gründen eben. Und da gibt es ein Urteil vom, ich weiß, Bundesfinanzgerichtshof oder so, der dann geurteilt hat, was ich sehr charmant gefunden habe, aber da gibt es keine Gemeinnützigkeit, nämlich ein Verein, der keine Frauen akzeptiert, kann wohl nicht gemeinnützig sein. Also müssen sie jetzt brav weiter den normalen Steuersatz zahlen. Ich habe zumindest nie was abgeschrieben, aber ich glaube, dass man als Vereinskosten, ich bin kein Steuerberater, da weiß ich, es gäbe viele Brüder, die Steuerberater sind.
Ja, du bräuchtest schon einen grundsätzlich gemeinnützigen Status und ein Spendensiegel. Ich glaube nicht, dass das...
Nein.
Ich glaube nicht, dass das in dem Fall zutrifft.
Nein, das
ist ich möchte mal zu Hörer, ich möchte nochmal zu Hörer Norbert zurückkommen, der, wie gesagt, der sehr unzufrieden war mit den Inhalten des Gesprächs. Das hatte einerseits mit mir zu tun, aber andererseits auch mit dir. Er stellt nämlich zusammengefasst fest, dass du als ehemaliger Hochgrad Maurer genau gewusst hättest, worauf du dich da einlässt und jetzt nicht so tun sollst, als seist du da quasi hineingestolpert. Ich zitiere nochmal auszugsweise. Peter Gneiger hat genau gewusst, in welchem Verein er ist. Auf jeden Fall hat er die Spielregeln der Freimaurerei gekannt. Da ist die Freimaurerei in Österreich, soweit sie der Großloge von Österreich zugehört. Also Anmerkung, das sind die Engländer, verkürzt dargestellt, genau. Oder? Kann man so sagen, die Großloge sind die Engländer. Also soweit sie der Großloge von Österreich zugehört, die Freimaurerei, dass das ein reiner Männerbund ist, hat er sicher Monate vor seinem Beitritt gewusst oder ist ihm das erst nach 16 Jahren aufgefallen. Es stimmt nicht, dass die Frage der Aufnahme von Frauen in der österreichischen Freimaurerei nicht diskutiert wird. Wahrscheinlich diskutiert jede Loge diese Frage regelmäßig, allein deshalb, weil neu aufgenommene Brüder dieses Thema immer wieder aufwerfen. Die Nichtaufnahme von Frauen in unserer Zeit sei ja tatsächlich diskussions- und erklärungsbedürftig, schreibt Norbert weiter. Darüber könne aber gar nicht die Großloge von Österreich entscheiden, das sei vielmehr eine Vorgabe von England. Ja, also es ist ein bisschen schwierig, das so vorzutragen, ohne dabei zumindest gegen Ende hin zu schmunzeln, weil wenn es dann so formalistisch wird, wer jetzt zu entscheiden hat, ob Frauen aufgenommen werden dürfen oder nicht.
Ja, da kann ich gleich dazu sagen, also, es ist nämlich genau das typisch Österreichische und irgendwann sollten sie der Österreicher mal ein paar Logen gründen, die Herr-Karl-Loge heißt oder so ähnlich, weil das ist die österreichische Freimaurerei, dieses Duckmäusertum, dieses Unerträgliche. Ich habe nicht gewusst, dass das solche Duckmäuser sind, weil wie haben denn die Franzosen das geschafft, dass Frauen aufnehmen? Na, sie haben es gemacht. Was 1893 schon befunden haben, es wäre modern, den Gedanken der Gleichberechtigung Ausdruck zu verleihen, 1893. Und bei uns sitzen sie in Wien in der Rauensteingasse, wie in Nordkorea, und sagen, die Großloge von England sagt, das ist gar nicht möglich, dass wir das machen. Weil dann verlieren wir vielleicht die Regularität und werden auch liberale Großloge. Und was wäre liberal? Das ist ja furchtbar. Und das andere ist dann das, es ist ja sogar die englische Großloge hat ja inzwischen Frauenlogen erlaubt. Natürlich dürfen da keine Franzosen kommen. Die sperren da die Franzosen aus. Es hat historische Gründe. Aber es gibt sogar schon Frauenlogen in der englischen Großloge. Österreich ist wie immer ganz am Schluss dran. Und sie werden dann in circa, also nur, dass die ehemaligen Brüder sehen, ich rede nicht da irgendwie, ich fantasiere nichts dabei. Ich kenne ja Brüder aus England, ich kenne Brüder aus Irland, ich kenne Brüder aus Hongkong und ich kenne verdammt viele Brüder aus Frankreich. Und die Engländer wundern sich in Wahrheit nur noch, was das für nur koreanisches, also in 10 Jahren werden die Österreicher sagen, dann werden sie irgendwie empfinden, die sagen, jetzt haben wir uns traut, dass wir Frauen aufnehmen, beziehungsweise, dass wir, es wichtig wäre, die anderen besuchen dürfen. das ist ja die Sorge, dass wir da keine Frauen aufnehmen dürfen, das war mir schon klar. Aber ich habe mir gedacht, ich darf doch sehr wohl hoffentlich eine liberale Großloge in meiner Freizeit besuchen und das verbieten sie dir ja auch. Das ist der Wahnsinn, dass du behandelt wirst wie ein Sektenmitglied. Und das ist genau die zwei Sätze, wiederhole ich jetzt noch einmal ganz gern. Rudolf Bayer, auch nicht irgendwie, der hat mich auch für die Freimaurerei sehr begeistert, aber leider nicht mehr persönlich, weil er schon verstorben war, wie ich mich für das interessiert habe. Landesintendant des ORF von Salzburg und SN-Kolumnist war für mich immer journalistisches Vorbild. Dieser Rudolf Bayer hat in seinem Abschiedswerk zur Freimaurerei dort auch 15 Jahre gebraucht, das war auch kein Trottel. Ich habe ja länger gebraucht, aber dank ihm, dass ich ausgestiegen bin, dass der den Lotten verlassen hat. Der hat den zentralen Satz geschrieben, wir suchen freie Männer vom guten Ruf, um ihnen nach der Aufnahme Denkverbote zu erteilen. Punkt, so ist es. Und der letzte Satz ist entscheidend, der wirklich nachdenklich macht, den er geschrieben hat, der war, nur die Gläubigen bleiben. Gläubige bleiben. Der hat den religiösen Charakter, diesen sektiererischen Charakter in einer achtseitigen Arbeit hervorragend dargestellt. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Der Text ist im Residenzverlag nachzulesen, in dem Essaybuch Die Eiben von Stamizano. Unfassbar guter Text für jeden Freimaurer, bitte empfehlenswert, dass er bei seiner Gehirnwäsche mal ein bisschen wieder in Ordnung kriegt. Und das ist einfach. Irgendwann kann man sich das immer zusammendenken, lieber Norbert, rufe dazu aus Salzburg. Irgendwann geht es nicht mehr in ein Hirn ein, dass man das gut heißt. Und es ist ein bisschen so wie die UdSSR, gibt es auch schon lange nicht mehr, wenn das die Großloge von England war. Aber Nordkorea gibt es noch. Und die, die übrig bleiben, werden immer härter, verschließen sie immer mehr, immer mehr. Und das ist ja nur ein gut gemeinter Ratschlag, wenn sie da mal die Fenster aufmachen und lüften oder mal bitte die Franzosen besuchen, was die für die österreichischen Freimaurer, wir haben viel liberale Brüder angerufen. Das war ja super. Und so gesagt, es gibt eine sogenannte Hofburgloge. Ja, da rennen sie gern hier die Brüder in Salzburg. Das ist zwar illegal, das dürfen wir nicht, aber die Hofburgloge, weil es ja die Hofburg, weißt du, da ist der Brunk und da gefällt es einem. Das ist eine Liberale, die ist verboten aus der Sicht der Großloge von Österreich. Aber die haben viel Zuspruch, ist so eine geile Location. Und es gibt sieben unterschiedliche die Liberalen sind ja dann auch wieder lustig auf ihrer Art, weil die zerspradeln sie in sieben unterschiedliche wieder. Deswegen werden sie nie so eine bestimmende Macht und deswegen sind sie wahrscheinlich auch sympathischer. Und jetzt weiß ich, dann gehe ich halt dort hin. Nein, ich gehe dort auch nicht hin. Ich mag dieses Kasperltheater einfach nicht mehr. Und ich schätze diese Liberalen aber sehr, weil die zumindest menschenrechtlich in Ordnung sind und ihre Mitglieder erlauben, dorthin zu gehen, wo sie hinwollen und dort zu lernen, was sie zu lernen wünschen, ihren Horizont zu erweitern. Für mich war jeder Besuch einer liberalen Großloge, das ich immer gemacht habe und nicht versteckt. Ich bin da hingegangen und habe mir gedacht, wenn mich wer sieht und aussehen hat, dann war das endlich mein Verein, das war noch 7, 8 Jahre dann einmal mein Zugang. Also ich lasse mich nicht wie ein Sklaven in irgendeiner hinteren Mauer. Ich sage immer, die österreichische Großloge, das sind die Einmaurer, nicht die Freimaurer. Die mauern sie einfach ein. Und wenn sie auf das alles verzichten, was andere zu bieten haben, dann bitte gern, sollen sie rausschauen aus ihren Fenstern. Aber bin ich froh, dass ich da weg bin.
Ich habe noch eine Reaktion von Julian über unseren YouTube-Kanal, der sich selbst als zufriedenes Mitglied der großen Landesloge von Deutschland vorstellt. Und sagt, er hat ganz andere Erfahrungen gemacht. Du hast sowohl den Umgang mit liberalen Logen als auch mit Personen, die wirtschaftliche Vorteile aus ihrer Mitgliedschaft ziehen, betrifft. Ja. Er zeigt auch Verständnis für deine Situation. Ich komme da jetzt nicht ganz so gut weg. Und zwar deshalb, weil ich nicht ausreichend nachgehakt hätte und insbesondere versucht hätte zu erfragen oder es generell herauszuarbeiten, ob das, was du da jetzt machst, von Befindlichkeit getragen wird. Sprich, machst du das jetzt nur wegen persönlicher Verletzungen? Geht es da jetzt um die Freimaurerei im Allgemeinen oder unter Anführungszeichen nur um die Großloge von Österreich. Also ich kenne jetzt natürlich, oder ich vermag einen Teil der Antwort zu geben, weil ich ja ein Gespräch haben wir ja schon geführt, was heißt eins, wir hatten ja schon mehrere. Du versuchst ja strukturelle Themen aufzuzeigen, die aber natürlich, die natürlich aus einer persönlichen Geschichte heraus entstanden sind.
Genau, so ist es, ja. Ich habe natürlich nur die österreichische Großloge gemeint und ich im Gegenteil des Öfteren betont, dass ich die französische Freimaurerei über die Maßen schätze. Die habe ich sehr oft besucht in mehreren französischen Städten und wunderbare Menschen kennengelernt dort. Und auch die deutsche Freimaurerei ist ja auch schon viel liberaler als die österreichische. Die österreichische ist aber eine Taliban-Freimaurerei. Und die Deutschen haben zum Beispiel Gästeabende regelmäßig. Also ich kann zum Beispiel, ich habe das auch, und ein Grund ist auch, was vergessen wird, man wird nicht so intensiv beraten bei einem Aufnahmegespräch. Man wird eigentlich sehr viel belogen. Es wird zum Beispiel erzählt, ja, Freimaurer waren Gustav Eiffel und auch der Bartholdy, der die Freiheitsstatue gebaut hat, und Tucholsky und auch Ossietzky. Kein einziger regulär von denen. Von denen hätte kein einziger in Österreich über eine Schwelle eines regulären Tempels gehen dürfen. Den Tucholsky und den Ossietzky, das jetzt immer hochhalten, was gegen die Nazis aufgestanden sind, die hätten es nie aufgenommen. Und das ist das Allerärgste, dass rechter, rückwärtsgewandter Verein Leute, die im KZ gestorben sind und von ihnen zu Lebzeiten nicht einmal eingelassen worden waren, dann nur missbrauchen. Also da muss man sagen, wenn ich mich für solche Leute interessiere oder für die ganzen französischen Freimaurer, die für die französischen Grand-Orient-Freimaurer sind historisch gesehen circa 1000 Franzosen ins KZ gegangen. Ich weiß nicht, wie viele das verstorben sind. Von den österreichischen sind, ich weiß nicht, wie viele gegangen, ich weiß nur, es gibt die Quattro Coronati und eines dieser Mitglieder, die haben mir geschwärmt an der Weißen Tafel über eben das, dass wir da gegen die Nazis offenbar historisch aufgetreten sind, hat er gesagt, macht da keine Hoffnungen. Es hat Hakenkreuzlogen gegeben. In Österreich und in Deutschland sind die meisten Freimaurer schneller zu den Nazis übergelaufen, als schauen können haben. Aber wo ein übrig geblieben und dann aus die haben wir den Legendenstatus wieder machen können. Die kommen dann wieder zurück und die holt man dann wieder her und dann fängt man wieder von vorne. Aber die Struktur bindet es einfach, es hat so eine paramilitärische, prinzipielle, ja, hierarchische. Also ich hätte jetzt bald gesagt, für mich kommt dieser Umgang auch, den ich erlebt habe, das ist eigentlich faschistisch, diktatorisch. Und jetzt muss ja dir und die Hörer noch eine Geschichte erzählen. Es ist gut, dass der das noch erwähnt hat, dieser deutsche Bruder. Wie in Paris war, ich habe einen sehr guten Freund und Bruder, der hat mich zu meinem Herzgeburtstag, ich habe mal so einen Geburtstag gehabt, dem war ein Herzinfarkt her und den habe ich als zweiten Geburtstag gefeiert. Die haben mich da, er und sein Schwiegervater auch Freimaurer, da haben sie mal die Geburtstagsfeier als Überraschungsfest gestaltet. Und dann ist sein Schwiegervater, Philipp, sitzt da, zwei irreguläre Freimaurer, Liberale, sitzt da und schaut mir an und sagt, Peter, weißt du was Schönes? Also nicht was Schönes, jetzt was jetzt kommt, er hat gesagt, unser Verhältnis ist so schön. Und wenn er bedenkt, dass sein Großvater im Ersten Weltkrieg von einem deutschen Soldaten erschossen worden ist, wenn er bedenkt, dass sein Vater im Zweiten Weltkrieg in Vorarlberg von einem Österreicher erschossen worden ist. Und wir beide sitzen hier und sagen, wir sind Brüder, das ist doch Freimaurerei, oder? Das ist doch Freimaurerei. Wir haben uns dann umarmt und gesagt, ja, das ist die Kraft der Freimaurerei. Genau das Bild. Aber diese beiden französischen Brüder, die dürften in der Rauensteingasse nicht den Tempel besuchen. Die müssten draußen bleiben, weil sie liberal sind. Und diese Organisation musste ich verlassen, alleine schon wegen diesem Erlebnis. Ich kann nicht solche persönliche Erlebnisse haben, die mein Herz rühren, die eine Friedensbotschaft in sich tragen, die unzerstörbar ist. Wenn ich dann solche gehässigen, alte, graugsichtige, anzugtragende Pharisäer in der Rauensteingasse sitzen habe, die dann auf Ohren losgingen mit einer Armada von Anwälten, weil er sie mit französischen Freimaurerinnen in einem privaten Park getroffen hat, mit einer Arbeit.
Ja, aber so gesehen hat der Hörer Norbert schon recht. Also die Geschichte deines Gerichtsverfahrens, unter Anführungszeichen, wir haben darüber in der damaligen Ausgabe geredet, war ja quasi der Auslöser für den Bruch, aber Norbert hat schon recht. Also du hast da 16 Jahre dafür gebraucht, um drauf zu kommen.
Das war schon Jahre,
vor 15, 16 Jahren, aber die Freimaurerei, aber so dem Grunde nach hat sich jetzt nicht so wahnsinnig viel verändert. Also die Dinge, die du vorwirfst, die hättest du auch vor 15 Jahren schon vorgefunden.
Nein, eben nicht, weil vor 15 Jahren genau die richtigen Brüder um mich gehabt habe. Also wenn ich mit Alexander Giese anfange und mit Rudi Gelbert und mit Hugo Bortisch und ein paar trainiere ich jetzt nicht, weil die das selber nicht wollen, die aber auch aus der sehr, 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 sage ich mal, intellektuellen Ecke kommen, aus der im Sinn von Tucholsky, würde ich jetzt einmal sagen, vom Denken her. Wenn man so lange, das ist halt auch eine Art von Zirkel in dieser Freimaurerei und diese Leute fehlen auf einmal, wie ich den Bund verlassen habe, da haben kurz vorher, eben wegen diesem Vorfall, nur in meiner Loge ein wunderbarer Schauspieler, Geistesmensch, ein Bildhauer, ein wunderbarer Geistesmensch und ein Journalist, ganz ein wunderbarer Bruder, also bei einer Loge von 30 Bruder, sind gleich mal 4 weg gewesen, die fürs Intellektuelle gestanden sind. Und dann waren die weg. Ich habe extra versucht, dass ich solche auch dann anwirb für die Loge. Ich habe gesagt, man muss da ja, der Rudi Gelbert hat ein gutes Beispiel gebracht, der hat gesagt, das ist so, die Logen bestehen aus 20%, die sind für das Intellektuelle, 60% sind so verhandelbare Masse in die Logen und dann sind 20%, die sind so die Krämerseelen, so diese, die sind die Neoliberalen, die da jetzt so überhand nehmen jetzt gerade. Und diese 60% dazwischen sind immer die verhandelbare Masse. Man sieht, wohin die kippen. Je nachdem, welche Spitze von dieser Kippschaukel gerade stärker ist. Jetzt ist eindeutig der Neoliberalismus am Zug. Man hat das gesehen, indem sie Stefan Eibl-Erzberger einen unfassbar, super sympathischer Anarchist bei der ersten Gelegenheit, der Mitgliedsbeitrag, haben sie den rausgeworfen. Und das hätte man früher nie gemacht. Da hätte es immer Brüder gegeben, die gesagt haben, übernimmt du den Mitgliedsbeitrag für ein paar Monate.
Aber Entschuldige, wen hat man rausgeschmissen?
Wie ich erwähnt beim letzten Mal, Stefan Eibl-Erzberger ist ein bekannter Dichter und schreibt jetzt gerade einen fantastischen Roman, da haben wir jetzt ein Kapitel zu Hans. Also ein unfassbar tiefsinniger Mensch, höchst sensibel. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben sie den auch ausgekippt, wie er auch gerade auf Reha war, Herzprobleme. So, sie haben dann auch immer, nicht einmal, sie haben ja keine Erbarmen mit nichts, diese Krämerseelen. Da kann einer gerade gesundheitliche Probleme haben, die, wie es bei mir war, ich habe ja schon erzählt. Also ich bin Oberschenkel amputiert seit dem Vorfall. Also seitdem ich da attackiert habe, habe ich diesen stillen Herzinfarkt gehabt. Da hat mir jetzt ein Bruder übrigens vorgeworfen, ich soll doch bitte meine Behinderung nicht instrumentalisieren. Bei solchen Sachen. Ich will einfach nur sagen, was mit mir passiert ist. Ich werde wohl nicht sagen dürfen, dass ich Oberschenkel amputiert, schwer herzkrank bin und mein Körper ziemliche Sachen mitmacht. Ich bin gerade wieder vom Krankenhaus raus, nach einem längeren Aufenthalt. Ja, ist so. Aber was mir bleibt, das ist, dass ich die Wahrheit sage. Und von der kennt jetzt kennen Sie bei mir jetzt. Koch hat mir angerufen und gesagt, bist du da sicher, dass das kein Freimaurer ist, der die operiert, bei der letzten Operation ist, weil der da dem Fürchten, die bringen die um. Und gesagt, mach dir da keine Sorgen, die haben mich schon verunstaltet, das bin ich sicher, dass ich zu einem großen Teil vor Zeugen, das war einfach dieser furchtbare Anruf, wo mir die Luft weggeblieben ist und mir einen Bogen legen müssen habe. Und da hat das alles seinen Ausgang genommen. Und ja, jetzt ist es halt so, das mit der femininen Energie ist mir jetzt gerade eingefallen, was dieser Bruder gesagt hat, da hätte ich zu viel, da hat er recht, weil da denke ich an meine 2 Töchter, an meine Frau, an meine Ex-Frau, an meine Mutter, an meine Schwiegermutter, Ex-Schwiegermutter. Ja, ich habe feminine Energie, aber die hat mich getragen in dieser Zeit. Wenn ich diese feminine Energie um mich herum nicht gehabt hätte, wäre ich einfach gestorben, weil von diesen Brüdern, die jetzt sagen, mein Gott, du darfst doch jetzt unsere Brüder nicht verraten, habe ich kaum angesehen. Es waren einige da, die habe ich jetzt nur als Freunde und Brüder. Das ist eh wie im richtigen Leben. Es bleibt dann 10, 15 bleiben da und die anderen fast vorher auch nicht gehabt. Die haben brav gekommen, wenn sie irgendwas braucht hätten in der Zeitung, da haben sie schlank gestanden. Und dann kaum liegst im Krankenhaus finito.
Hast du den Ausstieg jemals bereut?
Nein, keine Sekunde. Ich fühle mich so frei, ich kann das gar nicht sagen. Wirklich. Es ist so, ich fühle mich jetzt wieder richtig, richtig frei, fast schwerelos.
Dass du nicht nur freundliche Reaktionen bekommen würdest, hattest du aber ehrlicherweise auch erwartet,
ja,
oder?
Ja, da war es eher umsonst gewesen. Das ist wirklich, genau, ich habe eine Nachricht gekriegt von einem Bruder, der ist sogar Hochkarbruder. Das sind diese ich glaube, das habe ich da eher weitergeschickt. Weil da man dachte, das ist ein Grippe. Was das so nebulöse, ist der Drogen oder ist keine, einfach mit dem Inhalt. In der Rauensteingasse wird an höheren Stellen über dich gesprochen. Punkt aus. Und da habe ich mir erst gedacht, ja eh, das ist mir eh klar gewesen, weil sonst wäre der Podcast eh nicht erfolgreich, wenn die nichts mitgekriegt hätten. Aber das dann so, also das so schicken, und da weiß ich schon, das ist so einer Art, dass es wird bald aus dem unbekannten Finsteren wieder eine Faust auf dich eindreschen. Das System habe ich schon bei denen erkannt, das haben schon andere Brüder erkennen müssen, die oft unter gesundlichen Problemen gelitten haben in der Geschichte, die dann auch sehr enttäuscht waren. Da haben viele Geschichten erzählt worden innerhalb der Freimaurerei, wie ihm da übel mitgespielt worden ist von bekannten Menschen und wie ausgebremst worden ist von eigenen Brüdern. Ich glaube, der Vater von Daniel Kehlmann war, glaube ich, eine dieser Geschichten, die mir erzählt worden sind, dass der sehr drunter gelitten hat, dass er von der Michael Kehlmann war, das glaube ich, der Regisseur. Er hat sehr gelitten dann, weil er, muss auf einmal die Falschen in die Quere kommen, offenbar. Und es wiederholt sich immer wieder, Jahrzehnt für Jahrzehnt. Und ich habe zumindest mir geschworen, ich weiß auch nicht, wie viel Zeit das mir noch bleibt. Aber ich habe noch was zum Sagen und zumindest, wenn es dazu dient, Leuten eine Sicht zu vermitteln für jemanden, der 16 Jahre dabei war und viel erlebt hat. Und wirklich, ich war nicht dabei und habe da ein bisschen geschaut. Also die Leute, die ich da getroffen und kennengelernt habe. Also ja, das war einfach, das ist großartig gewesen, wie die Hohen mit Alexander Giesert. Das war ein unvergessliches Erlebnis. Und aus heutiger Sicht hätte er einfach seine Warnungen besser beherzigen sollen und nicht so schwärmerisch in das Ganze hineingehen. Ich war ein Schwärmer, das stimmt. Ja, ich bin oft gewarnt worden auch und dachte, na, das ist doch schön. Dann haben wir die Franzosen haben wir dann wieder aufgefangen in Paris. Ich habe gesagt, das ist Freimaurerei. Und dann habe ich irgendwann erlernen müssen, die wird nicht akzeptiert. Und ja, das hat alles mit dem, was vorgegeben zu sein, nichts zu tun.
Also fürs Protokoll, das kleine Schwank aus der Familie. Wir haben ja in der Vergangenheit immer wieder mal drüber geredet und ich weiß genau, dass ich dir relativ deutlich gesagt habe, lass mich in Ruhe mit dem Schaß.
Ja, richtig, genau, so ist es, ja.
Aber du bist selber draufgekommen, wichtig, dass
ja,
man das selber
erfährt.
Ja, das
war der Grund, warum ich dir das erzählt habe. Ich wollte ja auch Leute dafür interessieren, die dem Ganzen einen Spin geben können. Das war mein Plan länger dann. Als ich dann was zum Sagen gehabt habe, weißt du, dann kannst du gestalterisch tätig werden. Und ich habe ja eine Liebe gehabt zur Freimaurerei, aber ich habe, das ist halt, was weißt du, da bist du als Einzelner ein Wurm, wenn du gegen solche Vögel ankämpfst.
Peter Gneiger, danke, dass du noch einmal Zeit genommen hast. Ich hoffe, dass wir einige Fragen beantworten konnten bzw. Dinge klarstellen konnten. Ja. Peter, bleib stark.
Ja, mach ich. Danke, mein Lieber. Und auf bald. Gell.
Dankeschön.
Ciao.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Wenn ihr dieses Projekt mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollt, die Links dazu gibt es auf www.diedunkelkammer.at. Hinweise und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Missing Link.